In ewiger Vergangenheit war außer Gott nichts weit und breit. Da schuf der Herr das Erdenrund und machte Pflanzen schön und bunt. Auch Tiere füllten bald die Welt, bewohnten Wasser, Luft und Feld. Doch kann der Schöpfung Krone geben, nach Gottes Plan nur Menschenleben. Der Mensch beherrscht seitdem die Welt und lebt dort, wie es ihm gefällt. Gottes Plan verwarf er bald, die Sünde nahm ihn in Gewalt. Sie bringt ihm Sorge, Angst und Leid, Zorn, Rache, Lüge, Neid und Streit. Um zu entfliehen den Problemen, will mancher sich das Leben nehmen. Doch wohin kommt man nach dem Tod? Gedanken daran machen Not. Gibt es die Hölle wirklich nicht oder droht Gottes Endgericht? Die Angst man besser schnell verdrängt, durch Unterhaltung abgelenkt, denn völlig klar ist einem jeden, niemand will sein Leben geben. Wer hat das aber in der Hand? Und viele haben das erkannt, ob Richter, Arzt, ob Polizist, ihr aller Macht begrenzt doch ist. In einer Welt wie dieser droht uns Unfall, Krankheit, früher Tod. Ganz gleich, wie groß des Menschen Streben, muss jeder doch sein Leben geben. Das klingt nach einer tragischen Geschichte, oder? Und das ist es auch. Und es kommt noch schlimmer, es ist meine Geschichte und es ist auch deine Geschichte. Es ist die Geschichte der gesamten Menschheit ohne Ausnahme, denn es heißt in Römer 3, Vers 23, ihr kennt den Vers, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Mensch hat das Ziel verfehlt, das ihm sein Schöpfer gesteckt hat. Genau das ist mit Sünde gemeint. Und als ein gerechter Richter, der Schöpfergott außerdem ist, muss er Sünde bestrafen. Und das tut er nicht nur mit Leid im Leben, sondern das tut er vor allem auch mit für immer andauerndem ewigen Leid in der Hölle. Und so ernst ist diese Situation für einen jeden Menschen. Und so ernst ist deine Situation, wenn du noch in deiner Sünde lebst. Als Sünder werden wir geboren und als Sünder leben wir von Anfang an alle. Aber ihr wisst es wahrscheinlich, Gott ist nicht nur Schöpfer und Richter, er ist die Liebe und Güte in Person. Und so hat auch das Gedicht noch einen zweiten Teil. In ewiger Vergangenheit sah Gott schon kommen, all das Leid. Er sah die Menschheit gnädig an und fasste den Erlösungsplan. Durch Sünde vom Menschen getrennt, der Herr, wie eine Lösung kennt, er selbst muss sich erniedrigt geben und als ein Mensch auf Erden leben. Doch herrscht die Menschheit auf der Welt und Jesus ihnen nicht gefällt. Sein Denken, Reden und sein Tun bringt ihm bei ihnen keinen Ruhm. Zur Buße Jesus Menschen mahnt, selbst hat er Sünde nie getan. Man antwortet mit Spott und Häme und will ihm gar das Leben nehmen. Wer hat es aber in der Hand? Die Menschen haben sich verrannt, denn Jesus selbst bestimmt die Zeit, da er nimmt auf sich Schmerz und Leid. Er starb am Kreuz von Golgatha und opferte sich ganz und gar. Die ganze Erde ließ Gott beben, sein Leben hat Jesus gegeben. Wohin kommt man nun nach dem Tod? Die Frage bleibt und ihre Not. Des Menschen Sünde Gott erbost, doch spendet seine Lösung Trost. Wie Christus auferstanden ist, so geht es einem jeden Christ. Wer sich die Schuld lässt frei vergeben, muss niemals mehr sein Leben geben. Wenn wir zuvor die eben geschilderte Sünde, die hilflose Situation verstanden haben, in der sich jeder Mensch befindet und in der auch wir uns von Anfang an befinden, dann muss es doch unser größter Wunsch sein, diese Situation zu entkommen, oder? Sonst haben wir die Situation, denke ich, nicht richtig verstanden, wenn wir dieser Situation nicht entkommen wollen. Und Gott gibt tatsächlich diese Lösung. Und es ist ganz offensichtlich keine unserer Werke, keine des Frommseins und des Gutestuns, sondern es ist Gottes Lösung, die nur Jesus Christus gebracht hat. Und so geht es weiter in Römer 3. Ich lese nochmal Vers 23 und dann auch Vers 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Paulus schreibt dem Timotheus in seinem ersten Brief, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er möchte auch, dass du gerettet wirst, wenn es noch nicht der Fall ist. Und so sind alle Christen, und genauso bin ich heute Botschafter an Christi Stadt, Und bitte stellvertretend mit Gott, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit dem Herrn. Glaube Gott und lebe nicht mehr in dieser Sünde, in der du von Anfang an bist. Das ist deine einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, wenn du zu diesem Gott und zu seiner Lösung gehst, wenn du zu Jesus Christus gehst. Und in dem Text, den wir heute lesen wollen, da geht es um Errettung. Und ich dachte, was gibt es Wichtigeres, als am Anfang euch zu sagen, wie Gott rettet, was er für eine wunderbare Botschaft in der Bibel gibt, was er für eine wunderbare Botschaft für jeden Menschen auf dieser Welt gegeben hat. Er möchte retten. Und die Frage ist, wie du damit umgehst. Bitte dich stellvertretend für Christus als Botschafter. Lass dich versöhnen mit Gott. Nutze Gottes Lösung. Und es ist einfach ein großes Geschenk, über euch mit euch über die Errettung reden zu dürfen. Wir tun das sehr oft an diesem Ort hier, und wir finden das so oft in der Bibel, und es ist einfach das Schönste, worüber man reden kann, das schönste Thema. Und so spricht auch Paulus immer wieder in seinen Briefen davon, auch in dem Kolosserbrief. Wir sind heute bei Kapitel 1, Vers 12 bis 14 angelangt, und da schreibt Paulus über die großartige Errettung. Und mein Wunsch ist, dass mir und dass dir heute die Errettung Gottes groß wird, so wie die Bibel sie groß macht. Natürlich ist es der Kern zu sagen, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden, das ist wunderbar. Aber das, was Gott getan hat, warum er es getan hat, wie er es getan hat, wovon er dich gerettet hat, wovor er dich bewahrt, was er dir noch schenken wird, all das ist mit der Errettung verbunden und all das ist wichtig für uns zu wissen. Warum ist das wichtig zu wissen? Was denkt ihr? Es ist wichtig, denke ich, weil es mir größere Dankbarkeit bringt, weil es dazu führt, dass ich Gott mehr lobe, wenn ich das wirklich erfasse. Es ist wichtig, weil ich mich mehr freue, weil ich juble darüber, wie Gott mich beschenkt. Es ist wichtig, weil es größere Hingabe bewirkt, dass ich mehr noch mein Leben für ihn einsetze, wenn ich bedenke, was er für mich getan hat. Es ist wichtig, weil ich dann mit größerem Eifer daran gehe, Menschen das Evangelium zu sagen. Diese wunderbare Botschaft, die nicht nur für mich bestimmt ist, sondern für jeden Menschen. Und das wünsche ich uns, dass uns die Errettung größer wird und dass es auch in uns diese Frucht bringt. Okay, bevor wir gleich also zu den Versen in Kolosser kommen, will ich euch wieder kurz abholen, wo wir uns befinden in diesem Brief an die Kolosser. Paulus hat ihn geschrieben, zusammen mit Timotheus. Und Paulus saß zur Abfassungszeit in Gefangenschaft in Rom. Und ja, er hat diesen Brief geschrieben an die Kolosser, also an die Gemeinde in Kolossä. Außerdem lesen wir zum Beispiel am Ende im Brief, dass auch die Gemeinde in Laodicea diesen Brief lesen sollte, vielleicht noch einige weitere. Und diese Gemeinde in Kolossä ist wahrscheinlich ebenso wie die Gemeinde Laodicea durch den Dienst von Epaphras entstanden. Und von Epaphras haben wir in der vorletzten Predigt auch einiges gehört, denn Epaphras setzte sich sehr für die Kolosser ein, war wahrscheinlich dort Gemeindeleiter und nun war er bis nach Rom gereist zu Paulus, um ihm zu erzählen, wie es derzeit um die Gemeinde steht und vor allem, um ihn von der Irrlehre zu erzählen, die dort ihr Unwesen trieb. Auf diese Irrlehre wollte Paulus dann reagieren und schrieb diesen Brief an die Kolosser, und wir sehen, dass er vor allem die Person Jesu Christi groß macht und dass er die Wahrheit über Christus lehrt. Warum tut er das? Weil die Irrlehre vor allem die Person Christi klein machen wollte. Jesus Christus falsch darstellte. Und zwar wurde einerseits Gesetzlichkeit gelehrt, also dass man etwas zu Christus hinzutun müsste, was wirken, und andererseits auch falsche Philosophie, wahrscheinlich die Anfänge der Gnosis, die dort gelehrt wurden, und zwar ging es da um ein höheres Streben, ein Streben nach höherer Erkenntnis. Und das beides wollte Paulus auch bekämpfen. Wir sehen das immer wieder in diesen Versen, vor allem im ersten beiden Kapiteln, und wollte Christus groß machen. Insgesamt kann man den Kolosserbrief in vier Teile einteilen. Als erstes finden wir das Präskript, also die Einleitung in diesem Brief. Am Ende finden wir dann das Postskript, also den Schluss des Briefes. Und dazwischen befinden sich zwei große Teile, also die beide zu dem Hauptteil des Briefes gehören. Und einerseits ist das, könnte man das als Prägnanz bezeichnen, die prägnante Lehre über Christus. Und dann kommt die Praxis, nämlich viele praktische Anweisungen an den Christen. Also vier Teile, Präskript, Prägnanz, Praxis, Postskript. So könnte man den Kolosserbrief einteilen. Und wir befinden uns noch am Ende des Präskripts. Ich habe euch schon erzählt, dass eigentlich dieses Präskript nur aus der Nennung des Autoren, des Empfängers und eines Grußes oder Segenwunsches bestand. Das sind die ersten zwei Verse hier. Aber Paulus erweitert das eigentliche Präskript noch um ein sogenanntes Proömium, das Vorwort des Briefes. Und da finden wir erst ein Dankgebet von Vers 3 bis 8 in Kapitel 1 und dann ein Bittgebet von Vers 9 bis 14. Und all das kann man noch zu diesem ersten großen Teil der Einleitung zählen. Und wir befinden uns jetzt eben am Ende dieser Einleitung. Also Paulus hat noch ein Dankgebet und ein Bittgebet drangehängt. Warum? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Er wollte Gott groß machen, wollte einerseits ihm danken für alles, was er wirkte, und andererseits seine Hilfe zuallererst anflehen, weil das war neben seiner Lehre das, was die Kolosser noch viel mehr nötig hatten, dass Gott eingreift und ihnen hilft, ihnen Erkenntnis gibt. Lasst uns die Verse mal insgesamt nochmal lesen, damit wir wissen, wovon wir reden. Also Kolosser 1, von Vers 1 bis Vers 14 im Zusammenhang. Kolosser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr die Gnade Gottes gehört, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gekräftigt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Soweit also diese Einleitung des Kolosserbriefes. Und beim letzten Mal haben wir uns die Verse 9 bis 12a angeschaut und werden heute mit 12b oder insgesamt mit Vers 12 bis Vers 14 weitermachen und dieses Präskript abschließen. Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, dass die Verse 9 bis 14 trotzdem als eine Einheit zu sehen sind und eigentlich nur unterteilt wurden, weil sie zu umfangreich für eine Predigt wären. In den Versen 9 bis 12 haben wir beim letzten Mal gesehen und geht jetzt ruhig nochmal mit den Augen mit, dass ihr das nachvollziehen könnt. Wir haben also gesehen, wie Paulus den Kolossern schreibt, dass er für sie um Erkenntnis des Willens Gottes betet und auch verbunden mit Weisheit und Verständnis, damit sie die richtige Einstellung haben und das Wissen dieser Erkenntnis auch in ihr tatsächliches Leben im Alltag einfließen kann. Aber Paulus wünschte sich einfach nur nicht nur Erkenntnis, damit sie alles wissen und aufgebläht werden darin, sondern er wollte, dass das die Grundlage ist für einen Gott wohlgefälligen Wandel. Da geht es darum, dass sie des Herrn würdig wandeln. Wie sieht so ein Wandel aus? Das haben wir das letzte Mal in drei Teile unterteilt. Zuerst, dass sie Frucht bringen und in Erkenntnis Gottes wachsen. Zweitens, dass sie Ausharren und Langmut beweisen. Und drittens, mit Freuden Dank sagen. Das also kennzeichnet einen solchen Gott wohlgefälligen, würdigen Wandel. Und dieses letzte Merkmal, dass sie dem Vater Dank sagen, das ist schon in Vers 12 enthalten und da werden wir auch heute weitermachen. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass es nämlich viele, viele Gründe gibt, wofür wir Gott Dank sagen sollen und wirklich sollen. Es ist uns geboten. Und ein Grund zum Danken, der wahrscheinlich aus unserer menschlichen Perspektive der größte ist, ist, dass wir errettet sind als gläubige Menschen. Und damit verbunden schreibt auch Paulus hier in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen Licht. Also er spricht die Errettung bzw. das, was die Errettung alles mit sich bringt, in Zukunft an. Und ja, ich habe letztes Mal gesagt, Paulus nennt hier also schon mal einen Grund zum Danken. Vielleicht fällt euch auf, dass Paulus nicht schreibt, indem ihr dem Vater Dank sagt, weil er euch tüchtig gemacht hat zum Erbe, am Erbe der Heiligen im Licht, sondern hier steht, der Vater, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Also hier finden wir eigentlich keine Begründung, ihr sagt dem Vater Dank, weil er euch tüchtig gemacht hat, sondern wir finden eine nähere Beschreibung des Vaters. Es ist der Vater, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und so sind auch diese Verse nicht direkt ein Aufruf zum Danken, sondern vielmehr eine Beschreibung Gottes, des Vaters und des Sohnes. Und trotzdem ist es natürlich etwas, was uns in den Dank treibt, oder? Es ist ein ganz großer Grund zum Danken und das sollte wirklich auch unsere Reaktion sein auf das, was wir über die Errettung hören. Wir sollten einfach lernen, dass wir nicht zulassen in unserem Leben, dass dieser Grund zum Danken in den Hintergrund gerät, dass wir in unserem Alltag vielleicht die Errettung nicht mehr so bedenken und sie als selbstverständlich annehmen und uns diese freudige Dankbarkeit genommen wird. Ich würde sagen, es folgendermaßen auf den Punkt bringen. Wenn ich an Gründe denke, für die ich dankbar sein kann, dann denke ich als erstes an die Errettung. Und wenn ich an die Errettung denke, dann denke ich, dann wird automatisch bei mir Dank hervorgerufen. Also einerseits ist es ein großer Grund zum Danken, an die Errettung zu denken. Andererseits, wenn ich an die Errettung denke, dann muss ich danken. Das ist, hängt einfach unweigerlich zusammen. Und so sehen wir auch hier diesen Zusammenhang, denke ich, in dem Vers 12, den Paulus schreibt. Okay, wir wollen noch ein bisschen weiter uns den Aufbau dieser drei Verse vor Augen führen. Wir haben also in Vers 12 sehen wir einen Grund zur Dankbarkeit, dass der Vater uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann in Vers 13 bis 14, da wird auch von der Errettung gesprochen. Und insgesamt, so habe ich das eingeteilt, kann man hier vier Eigenschaften der Errettung sehen. Zunächst in Vers 12 steht, wozu die Gläubigen gerettet wurden. Sie wurden tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. In Vers 13 sehen wir dann erstens, wovon wir gerettet wurden, nämlich aus der Herrschaft der Finsternis und dann, wohin wir gerettet wurden, beziehungsweise versetzt wurden, nämlich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und schließlich in Vers 14, die vierte Eigenschaft, wodurch ist eigentlich die Errettung geschehen, nämlich durch die Erlösung, durch die Vergebung der Sünden Jesu Christi. Und diese vier Aspekte der Errettung kann man als Gliederung nehmen für diese drei Verse. Ihr findet sie auch auf euren Handouts. Also wozu, wovon, wohin und wodurch sind wir gerettet? Die ersten drei Aspekte beschreiben dabei das Handeln des Vaters. Er hat uns tüchtig gemacht zum Erbe. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und der vierte Aspekt ist indirekt, aber definitiv durch den Sohn gewirkt. Wodurch haben wir die Errettung? Durch die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und so kann man auch schon an diesen Versen ein bisschen den Übergang sehen vom Vater zum Sohn. Und ab Vers 15, was wir uns beim nächsten Mal anschauen werden, da wird es dann weitergehen. Da wird über den Sohn gesprochen und da wird der Sohn erhöht. Da wird eigentlich es losgehen, was ich euch schon gesagt habe, dass Christus das Hauptthema dieses Briefes ist. Und so sehen wir eigentlich in diesen Versen jetzt schon auch ein Stück weit den Übergang vom Vater zum Sohn, über den Paulus dann ab Vers 15 viel lehren wird. Trotzdem, denke ich, ist die Abgrenzung zwischen Vers 14 und Vers 15 sinnvoll gewählt, da einfach Vers 14 noch verbunden ist mit dieser Dankbarkeit und Vers 12 mit dem Gebet des Paulus allgemein die Punkte der Errettung nennt und oder einige Eigenschaften der Errettung nennt und ab Vers 15 dann wirklich der Sohn im Fokus ist und gelehrt wird, wer er eigentlich ist. Im Kolosserbrief kommt Paulus übrigens noch weitere Male über die Errettung, auf die Errettung zu sprechen, zum Beispiel auch in Vers 20 bis 22 dann und ebenso in Kapitel 2, Vers 13 bis 15 finden wir, wie Paulus das thematisiert, und das ist auch völlig klar, weil ich meine, wenn Christus im Fokus dieses Briefes ist, dann ist es logisch, dass auch viel von der Errettung gesprochen wird. Okay, jetzt habt ihr hoffentlich einen ersten Überblick über diese drei Verse, die wir uns anschauen wollen. Vor allem habe ich jetzt auf Christus hingewiesen. Trotzdem sehen wir ja hier, wenn wir jetzt genauer mal auf Vers 12 zu sprechen kommen, dass es losgeht mit, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und wenn wir von der Errettung sprechen, dann sprechen wir, denke ich, meistens von Christus. Sprechen wir meistens davon, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er überhaupt erst Mensch geworden ist, dieses Leben geführt hat. Wir sprechen viel über Jesus und ich habe mich einfach gefragt, okay, jetzt ist hier vom Vater gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass der Vater, was der Vater getan hat in unserem Erlösungswerk. Und das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Was spielt der Vater eigentlich für eine Rolle in der Errettung? Und dazu bitte ich euch mal, den Epheserbrief aufzuschlagen, Kapitel 1. Das ist übrigens eine Parallelstelle zu den Versen, die wir hier in Kolosser haben. Also es wird auch vieles über die Errettung gelehrt und noch um einiges ausführlicher, als wir das hier in unseren drei Versen finden. Und so wollen wir das mal lesen, Epheser 1. Diesen Brief hat Paulus ja auch aus der Gefangenschaft geschrieben, deswegen ja, finden sich da auch viele ähnliche Gedanken. Ich lese Epheser 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, was sehen wir hier? Der Vater hat was getan? Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Es war der Plan des Vaters, dass wir gerettet würden. Es war sein Ratschluss, er wollte uns retten und er hat es auch umgesetzt. Und wie gesagt, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft mit sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns dazu bestimmt, Söhne zu sein. Nicht nur ist Gott der Vater von dem Herrn Jesus Christus, sondern auch mein Vater und auch dein Vater, wenn du gerettet bist. Wir dürfen Gottes Kinder sein, weil es sein Plan war, uns zu Söhnen zu machen, weil es sein Plan war vor Grundlegung der Welt. Ja, wenn ich in meinem Studierzimmer sitze, dann höre ich, ob Fenster zu oder auf, häufig laut Kinderstimmen auf dem Spielplatz da unten. Und ja, kennt es wahrscheinlich selbst, es ist manchmal ein bisschen oder häufig leider traurig zu hören, was die Kinder da so von sich geben. Und es macht mich einfach traurig zu sehen, wie Kinder in dieser Welt häufig ihre Sündhaftigkeit wirklich ausleben können. Und wie man das schon daran sieht, was aus dem Mund kommt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze da mit meinen verdorbenen Augen und verdorbenen Ohren. Und trotzdem stelle ich mir vor, solche Kinder, die schon so früh solche schlechten Wege einschlagen, großzuziehen, zu lieben, aufzuziehen. Wenn ich mir vorstelle, die frechsten und bösesten Kinder mir vom Spielplatz zu holen, was natürlich nicht geht und auch nicht mein Plan ist. Aber das ist schon eine krasse Vorstellung, denke ich. Und wenn ich dann daran denke, wie Gott, der nicht wie ich verdorbene Augen und Ohren hat, sondern absolut heilig ist und uns Menschen von oben sieht auf unserem Spielplatz Erde und trotzdem sich entscheidet, uns zu seinen Kindern zu machen, unser Vater zu sein, das ist eine gewaltige Vorstellung. Ich bitte euch, auch den Galaterbrief mal aufzuschlagen, einen Brief weiter vorne, Kapitel 4. Da wird dieser Gedanke der Sohnschaft nämlich auch betont. Galater 4, Abvers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Wir sehen auch hier den Vater, der die Errettung initiiert, der den Sohn sendet. Das ist der Plan des Vaters und so hat er es ausgeführt. Er hat den Sohn auf die Erde gesandt, weil er uns zu seinen Kindern machen wollte. Das ist das Wirken des Vaters, was mir auch groß wird und wie der Vater unsere Errettung gewirkt hat, auch wenn der Sohn es letztlich war, der für uns gestorben ist. Schaut mal in Vers 7, da geht es noch weiter. Hier steht, so bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Es wird immer besser, wir sind nicht nur Söhne, sondern wir sind damit auch Erben Gottes durch Christus. Und kommt euch das bekannt vor? Vielleicht erinnert euch das an das, was wir eben in Kolosser gelesen haben. Und dahin können wir jetzt auch wieder zurückgehen. In Kolosser, Kapitel 1, Vers 12 stand oder steht, indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Genau davon spricht also Paulus auch in diesem Brief. Der Vater hat uns tüchtig gemacht zum Erbe. Als des Vaters Söhne sind wir auch Erben. Was heißt tüchtig gemacht? Was ist damit gemeint? Das griechische Wort, was hier steht, hikanoo, könnte man auch mit passend gemacht oder qualifiziert übersetzen. Wir wurden also vom Vater dazu passend gemacht oder qualifiziert, am Erbe teilzuhaben. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, warum musste ich denn passend gemacht werden? Ich bin doch schon ziemlich passend. Und außerdem heißt es doch immer, dass Gott alle Menschen liebt, egal wie groß oder dick oder alt sie sind. Das ist richtig, aber es geht hier um das Herz und von unserem Herz her sind wir nicht passend. Und das haben wir auch am Anfang schon gesehen, wir sind Sünder und Gott dagegen stellt den Anspruch an uns. In 3. Mose 11, Vers 44 können wir es lesen, auch im 1. Petrusbrief wird es wiederholt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir haben davon gelesen, dass der Vater uns zu Söhnen gemacht hat. Aber wir können nicht einfach so Söhne werden, wenn wir solche unheiligen Menschen sind, wenn wir Sünder sind. So können wir nicht in Gottes Gegenwart kommen. So können wir nicht seine Söhne sein. Und deswegen muss er uns passend machen. In diesem Vers steht auch, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Aus 1. Johannes 1, Vers 5 wissen wir, dass Gott das Licht ist. Er ist heilig, er ist rein, er ist die Wahrheit. Und so können wir in dieser heiligen, reinen Gegenwart Gottes, können wir uns nicht befinden, wenn an uns Böses ist. Und so muss Gott uns verändern, er muss uns passend machen. Von uns aus sind wir nur passend für das Zorngericht Gottes, aber nicht passend für seine Gegenwart. Wie hat er uns passend gemacht? Das wird unser vierter Punkt sein. Ihr wisst es, durch die Vergebung der Sünden, durch die Erlösung, die Christus gewirkt hat. Und so betrachtet er uns nun auch. Er betrachtet uns als Gerechtfertigte. Er sieht nicht mehr unsere Sünde an, sondern er betrachtet uns als gerechtfertigt. Weil Christus diese Rechtfertigung für uns gewirkt hat. Und so können wir auch hier genannt werden, oder die Kolosser, oder generell alle Heiligen, dass sie, ja, heilig sind, die Heiligen im Licht. Durch Christi Rechtfertigung können wir Heilige genannt werden. Können wir solche sein, die heilig sein sollen, wie der Vater heilig ist. Damit sind wir jetzt schon bei diesem ersten Punkt angekommen, der ersten Eigenschaft der Errettung. Wozu hat uns Gott errettet, um teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht? Aber was ist eigentlich mit Erbe gemeint? Ein Erbe, griechisch Kleros, ist grundsätzlich das, was jemandem als rechtmäßiger Besitz übergeben wird. Und im Alten Testament lesen wir oft von dem Erbe, da lesen wir es im Zusammenhang mit dem verheißenen Land, weil Gott seinem Volk Israel dieses Land als Erbteil zugesprochen hat. Dort sehen wir auch die Begrifflichkeiten, Anteil am Erbe zu haben, dadurch, dass jeder Stamm einen Teil dieses Landes bekommen hat. Und im Neuen Testament, da wird nicht so sehr von Land gesprochen, auch wenn wir natürlich vom Reich Christi lesen, aber das Land ist nicht im Fokus, sondern wovon lesen wir da als Erbe? Es ist das ewige Leben, was wir erben können in Christus. Und ihr wisst schon, dass ewiges Leben nicht nur meint, dass wir für immer existieren werden, sondern dass es eine neue Qualität unseres Lebens ist. Paulus schreibt den Galatern, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in uns, lebt in einem jeden Gläubigen durch seinen Geist. Und so hat der Herr selbst uns von der Sklaverei der Sünde befreit und durch seinen Geist in uns Wohnung genommen. Und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben, was wir erben. Aber hier, das seht ihr schon, wird vielmehr etwas Zukünftiges noch angesprochen. Heißt, dass ihr teilhaben werdet am Erbe der Heiligen im Licht. Ja, und wir erwarten, was erwarten wir als nächstes? Wir erwarten, dass Christus wiederkommt, dass er uns zu sich holen wird, dass er, dass wir in den Himmel kommen werden zu ihm und dass er nach der Drangsalszeit wiederkommen wird auf die Erde und dort sein Reich aufrichten wird. Und wenn unser Leben zu Ende ist, wenn wir entrückt werden oder wenn wir vorzeitig sterben sollten, dann werden wir frei sein von der Sünde. Dann werden wir frei sein von den Begierden unseres Fleisches, frei sein von Krankheit, von Schwachheit, frei sein von Trauer und von Leid und werden für alle Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist das Erbe, was uns erwartet. Das ist gewaltig, oder? Habt ihr dieses Erbe verdient? Ich habe es nicht verdient. Vielleicht kennt ihr das Lied, ich sehe das Kreuz. Darin heißt es in der Bridge, wir werden auferstehen und ewig leben, weil du in uns lebst. Vielleicht ist es der Fall, weil es einige Male wiederholt wird, dass man es ein bisschen mehr wahrnimmt und vielleicht nicht so schnell heruntersinkt. Jedenfalls geht es mir oft so, dass wenn ich dieses Lied höre oder singe, dass ich mich wirklich, sprich wirklich kneifen muss und fragen muss, hey, ist das wirklich wahr? Wir werden auferstehen, wir werden schon bald diese ganze Welt hier hinter uns lassen. Ist euch das bewusst, jeden Tag? Ich meine, heute müssen wir uns so viel darum kümmern, dass wir lernen, dass wir essen, dass wir schlafen, dass wir Ärzte aufsuchen, arbeiten gehen, putzen, mal wieder aufräumen, wickeln, füttern, Steuererklärung machen, renovieren, reparieren. Das ist das, was uns beschäftigt, oder? Tag für Tag. Und all das wird schon bald ein Ende finden. Wir werden auferstehen und ewig leben mit dem Herrn im Himmel und in der neuen Erde. Und das ist einfach ein unfassbarer Gedanke. Und diesen Gedanken sehen wir auch hier. Der Vater hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht seiner Gegenwart. Trotzdem will ich nicht leugnen, dass es nicht immer leicht ist, sich zu freuen auf dieses Erbe, weil es einfach andere Dinge gibt, die uns beschäftigen, die uns ablenken. Vielleicht bist du einsam, obwohl du dir einen Partner wünschst. Vielleicht wünschst du dir Kinder und hast keine. Vielleicht hast du einen schwierigen Ehepartner oder bist selbst schwierig. Vielleicht hast du einen ungläubigen Ehepartner. Vielleicht hast du keinen Job. Vielleicht hast du einen Job, aber einen ziemlich doofen Job. Vielleicht hast du finanzielle Nöte. Es gibt so vieles, was man hier aufzählen könnte. Und das ist natürlich, was uns auch runterziehen will. Aber was ich dich fragen möchte, ist, welches dieser aufgezählten Dinge oder noch einiger weiterer, welches dieser Probleme wirst du in Ewigkeit haben? Welches dieser Probleme wirst du mitnehmen, wenn du auferstehst? Ich habe nichts gefunden. Vieles davon dauert sogar nur eine kurze Zeit an. Es wird sich hier in unserem Leben schon ändern. Gott schenkt in seiner Gnade, dass ungläubige Ehepartner zum Glauben kommen. Er schenkt, dass Krankheiten geheilt werden. Er schenkt, dass Konflikte gelöst werden. Gott greift ein. Und trotzdem, spätestens wenn das Leben hier zu Ende ist und wir unser ewiges Erbe antreten, dann wird jedes Problem beendet sein. Dann wird es wird dich dein nicht vorhandener Job nicht mehr beschäftigen, auch nicht deine Allergien, deine kaputten Zähne, dein Rücken, deine Knie, deine nicht bezahlten Rechnungen, all das wird dich nicht mehr beschäftigen. Du wirst frei von dem allen dein ewiges Erbe mit allen Heiligen im Licht antreten. Wisst ihr schon, oder? Habt ihr schon mal gehört? Macht es euch trotzdem froh? Macht dich das jeden Tag froh, wenn du lebst? Ich weiß, mir geht es genauso, wir vergessen es, aber Leute, lasst uns das nicht zulassen, dass wir das verdrängen, dass wir uns dieser Dinge nicht mehr bewusst sind. Erkläre den Gedanken, den Krieg, die sich so sehr auf deine Probleme und auf das Hier und Jetzt fokussieren, denn sie sind falsch. Wir sollen uns freuen, wir sollen dankbar sein und das alle Zeit. Und wenn du noch irgendwie denkst, in Zeiten der Wirtschaftskrise und des unsicheren Euros, dass vielleicht Unsicherheit dabei ist, dann erinnere ich dich an 1. Petrus 1, Vers 4. Du kannst dir die Predigt von Daniel gerne anhören. Da schreibt Petrus, dass es sich um ein unvergängliches, ein unbeflecktes, ein unverwelkliches Erbe handelt. Es ist ganz sicher im Himmel aufbewahrt für uns. Ja, lass uns daran arbeiten, dass wir uns das jeden Tag bewusst machen. Lass nicht zu, dass du zornig, bitter, traurig bist. Ja, es gibt Zeiten zu weinen, aber denke einfach an dein Erbe. Denke daran, wozu der Vater dich qualifiziert hat, dich passend gemacht hat in seiner Gnade. Bevor wir nun zum 13. Vers übergehen und zu dem zweiten und dritten Eigenschaft der Errettung, die ich euch heute bewusst machen möchte, bin ich euch noch eine kurze Erklärung schuldig zu dem Wort uns oder euch. In Vers 12, falls ihr die Schlachter habt, steht dort uns. Das ist beides theologisch natürlich korrekt, sowohl aus Paulus Perspektive, sowohl ihn und die Kolosser, als auch nur die Kolosser hat Gott tüchtig gemacht zum Erbe. Beides ist korrekt. Trotzdem sagen die ältesten Manuskripte hier, dass das Wort euch oder darin ist das Wort euch enthalten. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich das richtige Wort an dieser Stelle, wenn man diesen Vers liest, in dem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus möchte hier die Kolosser ermutigen, Dank zu sagen oder daran erinnern und spricht von ihrer Rettung. Das ist nur eine Anmerkung am Rande. Gehen wir zu Vers 13. Wir haben jetzt gesehen, wozu uns der Herr errettet hat, nämlich zu dem Erbe der Heiligen im Licht, zum Anteil daran, und wollen nun sehen, wovon er uns errettet hat, nämlich aus der Herrschaft der Finsternis und wohin er uns errettet hat, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und hier sehen wir auch eine gewisse Parallelität in diesem Vers. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Zunächst schauen wir uns das Wovon an. Hier steht das griechische Wort Exousia, was hier mit Herrschaft oder auch Macht übersetzt wird. Und in Vers 11 haben wir bereits Wörter wie Kraft und Macht gesehen. Da war das zum einen Dynamis, also innewohnende Kraft, vielleicht erinnert ihr euch, und außerdem Kratos, nämlich die offenbarte Macht, die Gott zur Schau stellt und die auch nur für ihn verwendet wird im Neuen Testament. Aber Vers 13 hat ein anderes Wort für Herrschaft oder Macht. Das ist Exousia, und ich sage euch das, weil dieses Wort bedeutet vor allem die Autorität oder das legitime Recht zu herrschen. Und warum das wichtig ist, das werden wir gleich sehen. Zunächst schauen wir uns noch das nächste Wort an, Finsternis. Da steht im Griechischen Skotos, und das wird bei uns mit Finsternis übersetzt und meint den gesamten Bereich des Bösen und der Sünde. Im Neuen Testament werden sowohl Menschen als auch übernatürliche Mächte oder geistliche Mächte der Bosheit mit dieser Finsternis beschrieben, zum Beispiel in Epheser 4 bis 6, taucht das für beide Gruppen auf. Und diese Finsternis, die steht auch im Gegensatz ganz klar zu dem Licht, was wir gerade eben in Vers 12 gesehen haben. Gott, der Licht ist, Wahrheit, Reinheit, Heiligkeit, und hier ist jetzt von der Finsternis die Rede, von dem Bereich des Bösen, der Sünde. Und wenn es jetzt um die Herrschaft der Finsternis geht, dann denke ich, dass hier von Satan die Rede ist. In Apostelgeschichte 26, Vers 18 steht, da schreibt Paulus davon, dass er zu den Heiden gesandt wurde, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Hier ist also die Rede von der Herrschaft der Finsternis, von der Macht, die der Fürst dieser Welt, wie er auch genannt wird, wie der Teufel, die der Satan über unsere Welt hat. Und das passt jetzt sehr, sehr gut zu dem Exousia, zu dem Wort für Herrschaft oder Macht, nämlich die Autorität, das legitime Recht zu herrschen. Der Satan hat die Autorität zu herrschen über diese Welt. Er hat das legitime Recht, aber er hat keine innewohnende Kraft. Er hat keine Macht, wie Gott der Vater selbst es hat. Er hat nur die Autorität verliehen bekommen, so wie auch Herrscher über uns, wie auch die Regierung Autorität verliehen bekommt, so hat der Satan Autorität verliehen bekommen von Gott. Und auch wenn wir oft denken, die Welt geht seinen Gang und wir müssen machtlos zugehen und uns hilflos fühlen und fragen, ob Gott alles unter Kontrolle hat, ja, er hat es unter Kontrolle. Es ist in Gottes Plan inbegriffen, dass der Satan, dass die Finsternis um sich greifen kann in dieser Welt. Aber es gibt ein großes Aber. Gott ist der Souveräne. Und er hat dem Satan die Macht gegeben und er gibt ihm nur genau so viel Macht, wie er möchte. Und das so ist, das wird auch besonders deutlich, wenn wir hier sehen, Gott, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns errettet. Und das kann er nur, weil er nämlich größere Macht hat als die Herrschaft der Finsternis, größere Macht als der Satan. Er hat uns errettet. Am deutlichsten, denke ich, wird das auf Golgatha, dass er größere Macht hat. Und ihr könnt einfach eine Seite umblättern. Vielleicht ist es sogar auf der gleichen Seite. In Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Da ist von Christus die Rede, der gestorben ist. Und in Vers 14 steht, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier sind alle Mächte des Bösen entthront und besiegt und öffentlich zur Schau gestellt. Hier, wo Christus am Kreuz hing und der Vater die Errettung wirkte durch seinen Sohn. Hier wurde die Herrschaft der Finsternis gebrochen und gezeigt, wer der Souverän ist. Gott ist also der, der eingegriffen hat und der uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis. Und die andere Seite davon ist, niemals hätten wir selbst uns retten können. Er hat uns errettet, wir selbst, wir hätten uns nicht erretten können aus der Herrschaft der Finsternis. Und da bin ich dankbar für die Verse, die wir schon heute Morgen gelesen haben in Epheser 2. Da hieß es, oder heißt es, dass wir tot in Übertretungen und Sünden waren und dass wir in unseren Begierden lebten und von Natur Kinder des Zorns sind. Also solche, die auf Gottes Gericht zusteuern. Die Menschen werden mit Toten verglichen, mit solchen, die sich nicht selbst helfen können. Ein Toter kann nichts mehr tun. Und in dieser Hilflosigkeit musste Gott eingreifen. In dieser Hilflosigkeit konnten wir uns nicht selbst befreien. Gott musste es tun und er wollte es tun. Und auch hier frage ich dich, ist das nicht großartig? Ist das nicht eine wunderbare Sache? Wenn auch du einer der Erretteten bist, dann weißt du, dass Gott dich errettet hast aus dieser Macht des Satans, dass Gott dich befreit hat von der Sklaverei der Sünde, dass er deine Strafe ausgelöscht hat und dass du jetzt nicht mehr den Begierden des Fleisches leben musst, sondern Frucht des Geistes bringen darfst, kannst. Das ist Gottes herrliche Errettung aus der Herrschaft der Finsternis, und lass uns lernen, diese ergreifenden Eigenschaften der Errettung zu erfassen. So haben wir jetzt gesehen, wovon Gott uns errettet hat, und gehen nun dahin über, wohin er uns errettet hat, nämlich Vers 13b, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wer ist der Sohn seiner Liebe? Das ist Christus. Wir sehen immer wieder in der Schrift, vor allem in den Evangelien natürlich, wie der Vater seine Liebe zum Sohn bezeugt. Zum Beispiel bei der Taufe oder bei der Verklärung Christi. Und wir sehen es auch an den Äußerungen Christi, zum Beispiel in Johannes 13 bis 17. Ich lese Johannes 17, Vers 24. Da betet Jesus zu seinem Vater: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier sehen wir also den Sohn seiner Liebe. Und wir sehen darüber hinaus, dass der Sohn davon spricht, dass der Vater ihm jemanden gegeben hat. Wen meint er damit? Er meint uns, er meint alle Gläubigen. Der Vater liebt den Sohn nicht nur, der Vater hat dem Sohn in seiner Liebe alle Gläubigen gegeben. Was ist damit gemeint? Er hat sie ihm gegeben. Nun, Christus ist unser König. Und damit kommen wir auch auf das Reich zu sprechen, von dem hier die Rede ist. Der Vater hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das griechische Wort Basileia, was hier steht, meint einen Bereich, einfach einen Bereich, der von einem König regiert wird. Und wenn ich daran denke, dass Christus König ist und als König regiert, dann denken wir vielleicht oft an das tausendjährige Reich, wo Christus ein Reich hier auf Erden aufrichten wird und König sein wird. Aber schaut nochmal genau hin in Vers 13, kann hier das tausendjährige Reich gemeint sein? Hier steht, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wir befinden uns derzeit nicht in diesem irdischen Königreich Christi. Und deswegen muss etwas anderes gemeint sein. Generell kann es kein geografischer Ort sein, denn mit unserer Wiedergeburt werden wir nicht automatisch in ein anderes Land oder an einen anderen Ort gebracht. Die Juden kannten zum Beispiel diesen Gedanken, die Juden hier in Kolossä, die wurden nämlich im 3. Jahrhundert vor Christus versetzt von einem römischen Kaiser und wurden in die Provinz Phrygien versetzt. Aber hier muss eine unsichtbare Versetzung gemeint sein. Und das können wir gut verstehen, wenn wir uns daran erinnern oder vor Augen führen, was das Reich Gottes in der Bibel ist. Und vom Reich Gottes die Rede ist, dann ist vor allem das ewige Reich gemeint, das Reich, in dem Gott regiert. Und heute wissen wir, dass der Satan noch einige Macht hat auf der Erde. Hier haben wir gerade gelesen von der Herrschaft der Finsternis. Der Satan hat Autorität. Trotzdem ist Gott der rechtmäßige König, ist Christus der rechtmäßige König und regiert schon jetzt über uns, seine Kinder, seine Sklaven, auf geistlicher Ebene. Noch nicht sichtbar, aber auf geistlicher Ebene. Eines Tages wird Christus auch kommen, wird hier ein Reich aufrichten auf Erden und in Ewigkeit wird das Reich Gottes bestehen, in dem Gott über seine Gläubigen herrscht und mit ihnen Gemeinschaft hat. Aber heute besteht das Ganze noch auf geistlicher Ebene. Wir haben hier gelesen, Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass Menschen behaupten, dass man jetzt Jesus annehmen könnte und ihn sein Retter sein lassen kann und eines Tages später sich dafür auch entscheiden könnte, dass er Herr über sein Leben ist. Hier sehen wir wurden errettet aus der Herrschaft der Finsternis und automatisch versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt kein Vakuum dazwischen, in dem man sich befinden kann. Es gibt kein errettet aus der Finsternis, aber irgendwo an einem neutralen Ort, wo man nicht weiß, wo man zugehört. Nein, es gibt nur ein errettet aus der Finsternis und versetzt in das Reich Christi. Wenn wir errettet werden, dann werden wir automatisch Christi Untertanen. Christus ist König. Christus hat sein Reich. Ich denke, dass Paulus auch hier wieder Christus erhöhen möchte und zeigen möchte, es ist das Reich Christi, das Reich des Sohnes seiner Liebe, so wie er in diesem Kolosserbrief Christus groß machen möchte. Die Irrlehrer haben die Person Jesu angegriffen, aber Paulus hat gezeigt, nein, er ist König, er ist Herrscher, er ist Gott gleich. Und ja, dass wir jetzt schon zum Reich Christi gehören und seine Untertanen sind, das finde ich auch einen ermutigenden Gedanken. Wir sprechen oft davon, dass wir ja einfach eine große Verantwortung haben als Christen in dieser Welt, dass wir alles geben müssen in unserem Leben. Aber auf der anderen Seite finden wir Aussagen in der Bibel wie in Römer 8, Vers 30. Ich lese euch das vor. Da sagt Gott, die er aber vorherbestimmt hat, oder Paulus sagt über Gott, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und jetzt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Heute sind wir noch nicht verherrlicht, wir warten noch darauf. Aber es wird schon davon gesprochen, als sei es geschehen. So gewiss ist unsere Verherrlichung, dass schon davon gesprochen wird, als sei es geschehen. Und so sind wir auch heute schon gewiss, dass wir teilhaben werden am Erbe der Heiligen im Licht. So sind wir auch heute schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, auch wenn es nicht sichtbar ist. Kommen wir nun noch zum vierten Punkt in Vers 14, der vierten Eigenschaft der Errettung. Wir haben jetzt also das Wozu, das Wovon und das Wohin gesehen und wollen nun abschließend sehen, wodurch wurde unsere Errettung möglich. Eben in Vers 13 wurde betont, dass es Gottes Souveränität ist. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In Vers 14 wird neben seiner Souveränität nun auch seine Gerechtigkeit und seine Gnade betont. Wir sehen dort, dass es vom Sohn seiner Liebe heißt, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und diese beiden Aspekte, Erlösung und Vergebung, wollen wir uns nur noch kurz anschauen. Für Erlösung steht hier das Wort Apolytrosis, was so viel heißt wie freilassen oder befreien. Und das Bild beinhaltet, dass ein Sklave gegen eine Zahlung eines Lösegeldes aus der Sklaverei befreit wird, losgekauft wird. Und genau dieser Gedanke, das habt ihr schon oft gehört, der ist auch in unserer Errettung enthalten, nämlich dass der Herr Jesus uns erkaufte aus der Sklaverei der Sünde, in der wir uns ja von Mutterleib an befanden. Seit Adam kommt jeder Mensch schon als Sünder zur Welt und kann nichts anderes tun, als zu sündigen. Und wir haben heute schon im Epheserbrief gesehen, wie gesagt, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Sünden. Wir haben keine Beziehung zu Gott, wir gehorchen ihm nicht, wir leben nach unseren eigenen Begierden. Und aus dieser Sklaverei der Sünde, aus dieser Sklaverei hat Gott uns losgekauft, hat Christus uns losgekauft. Wenn man jemanden loskauft, was braucht es dazu? Man muss etwas bezahlen. Und das ist klar, Christus hat sogar mit seinem Leben gezahlt. Das wisst ihr. Wem hat er den Preis gezahlt? Da gibt es manchmal Verwirrung. Natürlich hat er ihn nicht dem Satan bezahlt, weil wir nicht wirklich im Besitz Satans sind, sondern nur unter seiner Autorität. Vielmehr stehen wir bei Gott in Schuld und diese Schuld musste bei Gott beglichen werden. Sagt nochmal Römer 3 auf. Da haben wir soeben schon die Verse 23 und 24 gelesen. Römer 3. Ich lese nochmal Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir lesen also, dass wir durch den Loskauf Christi vor Gott gerechtfertigt werden konnten. Und dann in Vers 25 und 26 geht es weiter. Ihn, also Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Hier lesen wir also davon, dass Gott Zurückhaltung übte, dass er geduldig war, geduldig mit unseren Sündern und uns nicht sofort bei der ersten Sünde bestrafte. Sonst wäre keiner von euch heute hier, wenn Gott uns direkt bei unserer ersten Sünde bestraft hätte. Er übte also Zurückhaltung, aber weil er gerecht ist, kann er nicht unendlich Zurückhaltung üben, sondern muss irgendwann Gerechtigkeit wirken. Und so strafte er. Er strafte sehr wohl, aber er strafte nicht dich, sondern er strafte seinen Sohn, wenn du gläubig bist. Und so sehen wir also in der Erlösung Jesu, wie Gott Gerechtigkeit wahrt und Christus unsere Schuld tragen lässt. In eurem Handout habe ich übrigens, um wieder zu Kolosser zurückzukommen, die Worte durch sein Blut, die in der Schlachter stehen, nicht enthalten. Und auch hier gibt es einen ähnlichen Grund. Sie stehen wieder im Textus Receptus, aber nicht in den ältesten Manuskripten. Und man nimmt an, dass sie vielleicht eher in diesen Kolosser 1, Vers 14 Vers hineingerutscht sind, weil nämlich in der Parallelstelle in Epheser 1, Vers 7, da ist auch von der Erlösung durch sein Blut die Rede. Aber wie gesagt, die ältesten Manuskripte führen diese Worte nicht, deswegen habe ich sie auch nicht enthalten auf eurem Handout. Trotzdem ist es natürlich klar, Christus wirkte die Erlösung durch sein Blut. Auch das ist also kein Fehler. Jetzt sehen wir aber, wir haben in Christus die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Einige Übersetzungen schreiben auch nämlich die Vergebung der Sünden, machen also ganz klar den Zusammenhang deutlich zwischen Erlösung und Vergebung. Im Grunde genommen sind Erlösung und Vergebung zwei Seiten derselben Medaille. Einerseits forderte Gott in seiner Gerechtigkeit die Bezahlung der Strafe und dies hat sein Sohn für uns auf sich genommen, wie wir eben schon gesehen haben. Aber andererseits erließ Gott die Strafe, indem er uns vergeben hat. Okay? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zusammenzubringen, wir schauen uns das gleich nochmal an. Einerseits forderte Gott die Bezahlung und sein Sohn hat bezahlt. Andererseits erließ Gott die Strafe, nämlich uns, indem er uns vergeben hat. Letzten Sonntag habt ihr schon einiges wieder über Vergebung gehört in der Predigt und im Griechischen steht hier das Wort aphesis, die Schuld, die aus Fehlverhalten resultiert, zu entfernen und zu beseitigen. Das ist damit gemeint. Schuld, die aus Fehlverhalten resultiert, zu entfernen, zu beseitigen. Und genau das hat ja der Herr Jesus durch seinen Tod für uns bewirkt. Wir haben vorhin in Kolosser 2, Vers 14 gelesen, dass er die Schuldschrift ausgelöscht hat. Und genau das ist Vergebung. Ein Auslöschen der Schuldschrift. Ein Vergeben und Vergessen. Ein niemals wieder gegen den anderen vorbringen. Und natürlich konnte niemand anderes als der Herr Jesus das für uns bewirken, weil nur er ohne Sünde war. Nur er war fähig, Sünde für jemanden anderen zu tragen. Und ebenso klar ist, dass man Vergebung niemals einfordern kann, oder? Könnt ihr zu jemandem gehen und sagen, vergib mir jetzt? Klar, ihr könnt ihn ermahnen, aufgrund der Schrift, die nämlich auch zur Vergebung auffordert, dass er dem gehorsam ist, aber ihr könnt Vergebung niemals einfordern. Es ist etwas, was der andere euch freiwillig gewährt. Und so ist es Gottes Gnade, dass er uns Vergebung gewährt, Vergebung der Sünden. Unsere Errettung geschah also einerseits durch den Loskauf, durch die Bezahlung eines hohen Preises und andererseits durch die Vergebung, durch den gnädigen Erlass der Strafe. Der Kommentator Richard Malik drückt diesen Zusammenhang so aus, Zitat, da Gott der Einzige war, der sein Wesen befriedigen konnte, musste er für Gerechtigkeit sorgen. Er war nicht gezwungen zu tun, was er tat. Gottes Opfer war ein Akt der Barmherzigkeit. Das Kreuz repräsentiert den Zusammenhang zweier Eigenschaften Gottes. Seine Vergebung und Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Das Kreuz repräsentiert den Zusammenhang zweier Eigenschaften Gottes. Seine Vergebung und Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Zitat Ende. Das ist, was wir hier sehen in Vers 14, die Erlösung und die Vergebung. Beides zwei Seiten derselben Medaille. Und so entspricht Gottes Plan, das sehen wir auch einmal mehr und das wird mir auch größer, wenn ich das mehr und mehr nachvollziehe, dass Gottes Plan wirklich perfekt ist, perfekt seinem Wesen entspricht. Denn Gott ist gerecht und Gott ist gütig. Und die Rettung durch Christi stellvertretende Tod war die einzige Möglichkeit, sowohl Gerechtigkeit zu erweisen, als auch gnädig zu sein gegen sündige Menschen, die Rettung nicht verdient haben. Christus ist diesen schweren Weg gegangen. Christus hat unsere Rettung möglich gemacht. Wodurch sind wir errettet? Durch Christi Erlösung und Vergebung. Das ist einmal mehr etwas Unfassbares, was wir heute sehen können. Da bist du, da bin ich, der wir auf dem Weg in ewige Qualen der Hölle sind. Wir haben grundsätzlich, unsere rechtmäßige Wohnung befindet sich weder in einer Villa in Dahlem noch in einer Platte in Hohenschönhausen. Das ist nicht unsere Wohnung. Unsere Wohnung ist die Hölle. Wenn es dort einen Briefkasten und eine Klingel gäbe, dort stünde mein Name und dein Name. Und dass wir unsere Wohnung nicht dort haben, das liegt nicht an dir. Das liegt nicht an mir. Es liegt daran, dass Gott sich entschieden hat, sich über uns arme Würmer zu erbarmen und uns da rauszuholen, uns zu retten. Und das hat er nicht irgendwann entschieden, als er mal gute Laune hatte, sondern er wusste, was ihm das kosten würde. Und er wusste, dass er Mensch werden würde, sich erniedrigen muss, dass er verspottet wird, abgelehnt, geschlagen und ermordet. Und trotzdem hat er das gemacht, weil er ein so gnädiger Gott ist. Ergreife, erfasse diese ergreifenden Eigenschaften deiner Errettung. Ja, ich kann es nicht ganz erfassen. Ich denke, euch geht es auch ähnlich. Und trotzdem ist es so wunderbar, dass wir jeden Sonntag hier stehen können und davon reden können. Wir werden nicht müde, das Mahl des Herrn zu feiern. Wir werden nicht müde, davon zu singen. Unsere Lieder drehen sich immer und immer wieder darum. Wir sagen nicht, jetzt müssen wir all die alten Lieder raus. Wir singen jetzt mal von ich, mir, mein und mich und erheben uns ein bisschen. Oder singen mal von ein paar neuen Dingen. Es gibt auch genug Nachrichten. Nein, wir werden nicht müde, über die Errettung zu singen, zu beten, zu predigen. Wird uns nicht langweilig. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, dass Leute euch sagen, in den Himmel will ich nicht so gern. Da ist es doch bestimmt total öde, so langweilig, wenn dort so langweilige Leute wie du sind. Und ja, aber ihr Problem ist, sie verstehen die Errettung nicht. Sie verstehen die Errettung nicht. Auch ich verstehe die Errettung nicht vollkommen und ich arbeite daran, die Errettung mehr zu erfassen. Und ich glaube, ich merke, je mehr ich verstehe, was Gott getan hat, was er uns schenken wird in ihm, desto mehr wünsche ich mir eine ganze Ewigkeit und am liebsten noch länger, das geht nicht, eine ganze Ewigkeit, Gott anzubeten, einfach nur anzubeten. Was kann es Schöneres geben, wenn ich mir bewusst bin, wie groß Gottes Errettung ist? Ja, damit sind wir am Ende der Predigt angekommen. Einmal mehr möchte ich dir zum Schluss das nochmal mitgeben, dass du darüber nachdenkst, dass du über deine Errettung nachdenkst und dass du dir vor allem darüber bewusst bist, so wie du über deine Errettung im Alltag denkst, so wie du jeden Tag über deine Errettung denkst oder wenn du nicht darüber nachdenkst, das wird bestimmen, wie du lebst. Sei dankbar für deine Errettung und freue dich jeden Tag darüber. Lass nicht zu, dass das verdrängt wird durch die anderen Dinge, die dich im Alltag beschäftigen. Sei dankbar und freue dich, aber lebe auch hingegeben. Wenn Gott so viel für dich getan hat, wenn er dich errettet hat aus der Finsternis, aus der Herrschaft der Finsternis, wenn er dich versetzt hat in sein Reich, wenn er dir Erlösung und Vergebung gewährt hat, wenn er dich tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht, dann kannst du ihm doch diese paar Jahre, die du vielleicht noch auf der Erde hast, leben, oder? Dann kannst du dich hingeben und dein Leben ebenso für ihn opfern. Und wenn du diese Errettung erfasst, von der wir heute gehört haben und die du auf den ganzen Seiten der Schrift findest, hast du dann den Wunsch, es auch anderen weiterzugeben? Wird ein bisschen schwer, 7 Milliarden Menschen auf der Erde zu erreichen, aber du kannst zunächst mit deinen Nachbarn beginnen, mit deinen Kollegen. Lass uns nicht zulassen, dass es jemanden gibt, der uns gegenüber wohnt, schon seit ein paar Jahren oder immer mit uns im gleichen Büro arbeitet und noch nie diese Errettung gehört hat. Gott möchte, dass wir es weitergeben und dass wir uns einerseits selbst daran freuen, aber wenn wir wirklich erfassen, wie großartig die Errettung ist, und wenn wir erfassen, wie sehr Gott die Menschen liebt und erretten möchte, dann sollte das auch sein, was wir tun, dass wir davon erzählen. Und wenn du jemand bist, der schon viel gehört hat aus der Bibel oder auch noch wenig gehört hat, aber noch nicht errettet ist, noch nicht seine Knie gebeugt hat vor Gott und noch nicht seine wunderbare Gnade angenommen hat, dann tu das und nutze die Möglichkeit, die Gott dir noch gibt. Wir wissen nicht, wie lange es ist, aber noch ruft Gott dich, umzukehren und dich erretten zu lassen. Ja, lass uns zusammen beten.